5 Turniere, 5 verschiedene Sieger. Diesmal nutzt Gervin Price die Deutschland-Abwesenheit von Luke Littler. Der Iceman gewinnt auf der European Tour im Glaspalast von Sindelfingen. Die ganze Analyse des Wochenendes gibt es jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns nach der European Tour, nach dem European Darts Grand Prix in Sindelfingen und dem Turniersieg vom Iceman von Gervin Price. Wir, das sind in dieser Woche meine Wenigkeit Kevin Schulte und der Darts-Doc Jan Toden. Hi.
Hi Kevin.
Ja, du bist jetzt schon zum 47., 48. Mal hier. Du hast ja letztens, nachdem ich dich so eingeleitet habe für deinen letzten Auftritt hier vor einer Woche, hast du mir danach ja noch die Info zukommen lassen, wie oft du jetzt bei Checkout schon am Start warst.
Es scheinen, wenn man da den Quellen trauen kann, habe ich 46 Aufnahmen gefunden. Dann ist es jetzt die 47. Es fühlt sich wie ein langer Ritt an. Ich bin froh, dass es diesmal nicht in erster Linie um medizinische Statements gehen soll, sondern dass wir uns wieder ganz unserem Hobby der Leidenschaft Darts widmen können.
Ganz genau, also die Darts werden sprechen gelassen hier maßgeblich in der heutigen Folge bei Checkout. Den Podcast hört ihr zweimal die Woche, wenn ihr uns bei Patreon supportet. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer im Monat bekommt ihr dort immer eine zweite Folge pro Woche. Die erscheint dann immer freitags, aktuell eben nach den jeweiligen Premier League Spieltagen. Der Link zu Patreon in der Folgenbeschreibung, genauso wie die Links zu unseren Social Media Profilen, TikTok, Twitter, Instagram und der Link auch zum Sport1 Darts News. Und an der Stelle, Jan, würde ich sagen, gehen wir auch rein in Sindelfingen, in den Glaspalast und sprechen über dieses Event, das am Ende gewonnen wurde von Gervin Price in Abwesenheit. Ich habe es natürlich erwähnt von Luke Littler, das ist eigentlich nur noch eine Randnotiz bei Turnieren in Deutschland. Aber auch die anderen Lukes waren nicht dabei, Luke Humphries und Luke Woodhouse, der etwas ausgelassen hat, jetzt zum ersten Mal überhaupt irgendwie seit Ewigkeiten. Und ich habe jetzt irgendwo eine Interview-Aussage von ihm gelesen, dass es wohl wegen des 40. Geburtstags seiner Frau jetzt mit ihm und Sindelfingen sich nicht ausging, aber ist schon kurios, dass ausgerechnet die ganzen Lukes eben gefehlt haben.
Ja, das hätte man sich so gar nicht ausdenken können. Ich glaube, bei Luke Woodhouse war es in der Vergangenheit mal, dass er irgendwas wegen Fußball abgesagt hatte, ne? Ich glaube, als sein Verein im Pokalfinale gespielt hat oder so. Ansonsten ist er ja immer dabei und mittlerweile auch so ein Dauerbrenner, gerade auch auf der European Tour. Ja, hoffen wir, dass sie einen schönen Geburtstag zusammen hatten. Und es kommen ja noch einige Events auf der European Tour und da kann er sich dann wieder zeigen.
Ja, Doby und Ritz, die hatten ja auch mal ausgelassen. Ich glaube, als Newcastle United im Ligapokalfinale war, wo du es gerade ansprichst. Ansonsten gab es jetzt auch nur noch, erfreulicherweise, nur noch eine kurzfristige Absage unmittelbar, aber auch vor der Auslosung. Ryan Joyce war nicht dabei in Sindelfingen, Nachrücker gewesen Ian White. Dessen Turnier war dann aber schon am Freitag beendet nach einer Niederlage gegen Wessel Naiman. Soll uns nicht weiter interessieren. Ganz anders als der Turniersieger, als Gervin Price zum 10. Mal erfolgreich auf der European Tour, der erste Titel seit dem vergangenen Jahr in Kiel und damit aus meiner Sicht auch so ein kleines Statement aktuell in der umkämpften Frage, wer ist denn eigentlich der zweitbeste Spieler, so auf der etwas längeren Schiene betrachtet, hinter natürlich Luke Littler, der jetzt auch nicht immer alles in Grund und Boden spielt, wir wissen es beide, aber Humphries hat ja die Tür schon für die Konkurrenz sehr weit aufgemacht mittlerweile, ne?
Ja, und Gezi ist ja einer, bei dem wir das ganze Jahr über eigentlich immer schon erwartet haben, dass da mehr kommen kann. Und ich denke, es ist so eine Gruppe 4-5 Spieler, die hinter Luke Littler eben schauen müssen, wo sie Titel abgreifen können. Und da gehört er sicher dazu. Und jetzt hat er mal den ganzen Weg gehen können. Und ich meine, 10. Titel auf der European Tour. Damit ist er der zweite Spieler nach Michael van Gerwen, der diese Titelmarke erreicht. Er hat noch einige zu gehen, wenn er Michael van Gerwen einholen will. Aber ja, die European Tour ist schon was ihm liegt, was ihm in der Vergangenheit gelegen hat. Und ich denke, er versucht daraus auch Kraft für die Majors, die dann irgendwann wieder kommen, zu schöpfen. Und nicht ohne Grund hat er eben auch teilgenommen und nicht abgesagt wie andere Premier League Spieler.
Lass uns über das Endspiel sprechen. Gegen den Smudger, gegen Ross Smith, gewinnt Gervin Price am Ende mit 8-6. Beide spielen so Mitte 90. Price am Ende auf die Doppel, aber deutlich besser. Mit starken knapp 60%, 8 von 13 Versuchen getroffen. Und das war der Schlüssel zum Sieg. Ein zweiter Schlüssel, würde ich sagen, oder der erste, je nachdem, wie man es so nimmt, war auch die Anfangsphase. Also da kommt Price gut ran und schafft direkt erstmal einen Doppelbreak, geht mit 3-0 in Führung. Danach allerdings Ross Smith deutlich erstarkt, nachdem er ja Price wirklich da auch ein bisschen gelassen hat. Ich meine, die ersten beiden Legs waren auch beides sechste Aufnahme von Price. Ne? Also es war jetzt kein 3-0, wo er über Ross Smith hinweggefegt ist, sondern der hat einfach noch nicht so richtig, ist noch nicht richtig auf Touren gekommen. Das war dann aber nach diesem 0-3 Rückstand aus Sicht des Smudgers anders.
Genau, er kann dann seinerseits Price zweimal breaken, geht sogar mit 4-3 in Führung. Man hatte in der Phase auch so ein bisschen das Gefühl, Price hat ja die kürzere Pause zwischen dem Halbfinale und dem Finale. Vielleicht geht ihm hier doch so ein bisschen, die Kraft aus, aber er hat es dann wieder rumdrehen können, weil Smith eigentlich die Tür auch wieder aufmacht. Ich glaube, beim Stand von 5-5 verpasst Ross Smith nachher mehrere Checkdarts und ermöglicht dann seinerseits Gervin Price wieder einen Break und den Vorsprung hat Gervin Price sich dann nicht mehr nehmen lassen.
Ja, ganz genau. Also dadurch hat Price dann wieder die Führung inne und hat sie nicht mehr abgegeben. Am Ende bei dem Stand von 7-5 kommt dann Ross Smith nochmal aufs Scoreboard, aber im 14. und letzten Leg der Partie sind es dann zu viele Aufnahmen ohne Scoring von Ross Smith. Dann war auch noch ein Bouncer dabei, die wir ja auch zuhauf sehen auf diesen Boards, ne, in diesem Jahr, muss man auch immer wieder ansprechen. Und demzufolge konnte Gervin Price dann auch mit wenig Druck zu Ende spielen. Ich glaube, Ross Smith dann nochmal mit zwei Trippeln von 268 irgendwas nochmal runtergespielt. Aber da war dann Price schon zu weit weg und hat auch jetzt keine Anstalten gemacht, das Spiel noch unnötig zu verlängern. Wie gesagt, 10. Titel für ihn auf der European Tour bereits und für Ross Smith, ja, ist es eine erneute Finalniederlage in Sindelfingen, auch schon zum zweiten Mal, zum insgesamt 4. Mal jetzt im Finale gestanden, aber auch immer noch nicht Titelträger auf der European Tour.
Ja, und ist damit einer von drei European Darts Champions, die es nicht geschafft haben, einen European Tour Titel zu gewinnen. Vor zwei Jahren im Finale in Sindelfingen im Glaspalast deutlich Gary Anderson unterlegen. Ich war damals für Checkout vor Ort gewesen, war damals auch ein denkwürdiges Turnier, weil es, wenn ich mich ganz recht erinnere, der erste European Tour Titel für Gary Anderson nach langer, langer European Tour Pause gewesen war. Der hat ja dann im letzten Jahr noch einen weiteren Titel in Sindelfingen nachgelegt, aber ist diesmal ja früh rausgegangen, kommen wir nachher sicher noch drauf. Also
ganz
Ross
genau.
Smith wartet weiter auf den Titel auf der European Tour außerhalb von Dortmund.
Und du sprichst es an, also drei European Champions ohne European Tour Titel, Richie Atthaus und Rian van Veen, oder? Es müssen ja dann die drei sein, ne? Es ist wirklich ein illustres Feld und auch irgendwie eine kuriose Randnotiz. Sprechen wir gleich noch über den Smudger, wir wollen aber erstmal den Iceman und sein Turnier finalisieren und schauen uns mal den Weg zum Titel an. Kommt rein gegen Dave Chisnell mit einem 6-4 Sieg, das war enger als es aussah, Chizzy hat einige Chancen verpasst. Und letztendlich war das Spiel nicht aus sportlicher Natur am Ende so eines der Highlight-Spiele des Wochenendes, sondern aus Sicht der pfeifenden Zuschauer, die Gervin Price das Leben ganz schön schwierig gemacht haben.
Genau, es war gab so ein paar Situationen, als vereinzelte Zuschauer, würde ich sagen, in Würfe von Gervin Price reingepfiffen haben und der relativ heftig dann reagiert hat. Ich hatte es am Fernsehen gar nicht als so schlimm empfunden. Ich glaube, er hat die Sache nachher größer gemacht, als sie ist, aber Hugh Ware hat dann tatsächlich sehr, sehr drastisch die Zuschauer ermahnt. Er ist erst auf der Bühne nach vorne gegangen, hat mit einem Security-Mitarbeiter gesprochen und hat dann ans Publikum eine Durchsage gemacht, also liebe Leute, ich habe die Security gerade angewiesen, Leute, die hier reinpfeifen, aus der Halle zu schmeißen. Ich glaube, ein Statement, wie wir es so jetzt, oder ich habe es so bewusst noch nie wahrgenommen. Die Frage ist dann ja immer, was bewirkt das? Aber man muss sagen, in der Folge war es dann durchaus etwas ruhiger. Es hat dann insbesondere auf X, glaube ich, noch ein paar Meinungsäußerungen dazu gegeben, hat höhere Wellen geschlagen und alle, die immer wieder sagen, in Deutschland ist das Publikum so unfair, sahen sich wohl bestätigt, wobei meine Meinung da auch ist und ich hatte da auch einen Tweet von Adrian Geiler dazu gelesen und den würde ich unterstützen, dass es andere Standorte gibt, wo das eben auch passiert. Aber hier wirklich eine heftige Aussage von oder Ansage von Hugh Ware und ich meine, dass es danach im Kommentar auch erwähnt wurde, dass tatsächlich irgendwie auch jemand der Halle verwiesen wurde. Verifiziert habe ich das aber nicht.
Es war auf jeden Fall der Startschuss des starken Wochenendes von Gervin Price, spielt da 100 gegen Dave Chisnell, übertrumpft das dann nochmal im Achtelfinale am Sonntagnachmittag gegen Chris Doby, spielt er 106, wirklich ein starker Start ins Spiel hingelegt vom Iceman und dann auch gegen Martin Schindler im Viertelfinale hat er wieder die 100 gerissen. Martin Schindler allerdings hatte einen Matchstart beim Decider auf Doppel 5, 130 Rest standen da auf der Uhr, Triple 20 und dann die Doppel 5 knapp verfehlt. Und das war dann hier auch eben der Championship-Winning-Moment von Gervin Price, dass er mal hier einen Matchstart überstehen konnte. Im Halbfinale ist er verschont geblieben von Matchstarts gegen Wessel Naiman, gewinnt er mit 7-4. Und ja, über das Finale, über das 8-6 gegen Ross Smith haben wir gesprochen. Aber ja, das Spiel gegen Martin Schindler, da hätte er rausgehen können, ne?
Da hätte er rausgehen können. Vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf, wenn wir über Martins Turnierverlauf sprechen. Insgesamt war er stärker im Scoring, Gervin Price, aber hat Martin nicht ganz abschütteln können. Und ja, in dem Decider, in dem Martin auch noch Pech hat, weil er noch einen Bouncer vorher hat und so dann eben am Ende die 130 rausnehmen muss, da war es wirklich, wirklich eng und er hat danach im Interview wohl auch gesagt, dass er in dem Moment dachte, als Martin die beiden Triple 20er hatte, dass es für ihn vorüber sein könnte.
Sprechen wir auch noch ganz kurz über den Weg von Ross Smith. Der ist reingekommen gegen Cameron Menzies mit 6-3, spielt gegen Josh Rock, klasse, vor allen Dingen im Decider, im entscheidenden Moment dort 6 Perfekte am Start gehabt und Josh Rock bezwungen. Auch gegen Nathan Aspinall dann weitergekommen, wobei das Spiel nicht mehr so stark war wie am Nachmittag gegen Rock. 93 Punkte im Schnitt haben gereicht. Aspinall komplett ohne Scoring Power, der hat sich auf Doppel lange im Spiel gehalten, hat da einiges, fast alles getroffen. Und trotzdem kommt Nathan Aspinall nur auf 90 Punkte im Schnitt. Also das zeigt, wie schlecht die Scoring-Power bei The Asp da war. Und das hat Ross Smith ausgenutzt. Im Halbfinale gegen Christoph Ratajski irgendwie auch komische Verhältnisse. Ne? Gerade beim Blick auf die Stats, Ratajski 4 Punkte besser. Ross Smith kommt mit 91 dadurch. Ja, war jetzt kein Halbfinale, an das man sich noch ewig lange erinnern wird. Zumindest war es aber knapp und spannend. Am Ende 7-5 für den Engländer.
Ja, also ich denke auch, da hat Ratajski letzten Endes einfach ein paar Fehler zu viel gemacht und wirklich nicht so denkwürdig die ganze Geschichte. Vielleicht zu dem Spiel vorher gegen The Asp noch. Ich fand, dass Aspinall da wirklich eine komische Performance abgegeben hat, hat sehr, sehr viel mit sich gehadert. Das, nachdem er gerade nur auch ja das letzte Turnier gewonnen hatte. Und also ich fand es irgendwie eine wirklich, wirklich komische
auch
Leistung.
Auch unnötig schlechte Körpersprache, das meinst du damit? Weil eigentlich müsste er ja vor Selbstvertrauen strotzen.
So ist es, also genau. Ich hätte diese Leistung letzte Woche, als er gesagt hat, ich habe im Moment nicht so richtig Lust und wäre eigentlich lieber bei der Familie, hätte ich eher verstanden, als jetzt hier in Sindelfing, wo es ja, also genau, gegen einen Gegner geht, der mit ihm auf Augenhöhe ist oder wo man vielleicht sogar Aspinall im Moment definitiv höher ranken würde und sich dann so rausbringen zu lassen und ja, also so zu hadern, fand ich wirklich komisch und habe ich bei Aspinall so lange nicht mehr erlebt und auch nicht wirklich verstanden.
Das haben einige Spieler wirklich besser gemacht und zu den Spielern gehört auch der Pole Christoph Ratajski, gerade erwähnt. Also das Finale war möglich gegen Ross Smith, also hätte er noch einen Schritt weiter gehen können, aber auch mit dem Halbfinale wird Ratajski sicherlich zufrieden sein. Also muss man auch mal konstatieren, ne? Also da ist jemand schon im letzten Jahr unterhalb des großen Schlagzeilenniveaus wirklich wieder besser geworden, hat dann diesen Mega-WM-Run ins Viertelfinale und das sorgt dafür, dass Christoph Ratajski plötzlich wieder dort ist, wo er vor einigen Jahren schon war. Und das scheint ja auch ihm so ein gewisses Selbstverständnis zu geben, weil es ist jetzt auch schon keine Riesenüberraschung, dass wir Christoph Ratajski im Halbfinale sehen. Es ist eigentlich so wie vor 4-5 Jahren, als das irgendwie so an der Tagesordnung war.
Ja, ist erstaunlich und ich meine, es hat ja in der jüngeren Vergangenheit bei ihm ja wohl auch gesundheitliche Probleme gegeben, aber er scheint da gut erholt, er klettert im Ranking, er ist auch dieses Wochenende wieder 2 Plätze geklettert und ja, man erwartet ihn da so. Ich meine, wir haben das, finde ich, jedes Jahr auf der European Tour, dass es so diese Spieler gibt, die immer wieder ganz gut abliefern und immer mit dabei sind. Da fällt mir aus dem vorletzten Jahr ein Jermaine Wattimena ein, da fällt mir auch ein Richie Edhouse in seinem guten Jahr ein, also Spieler, bei denen man sich dran gewöhnt, dass sie am Sonntag noch eine Rolle spielen und dieses Jahr gehört definitiv Christoph Ratajski dazu.
Er gewinnt gegen den Deutschen Michael Hurz, gegen Mike de Decker, gegen Joe Cullen und Danny Noppert. Im Match gegen Noppert gab es ein paar Unstimmigkeiten wegen Klappergeräuschen von Ratajski. Der allerdings sagte dann im Interview, darauf angesprochen von Philipp Brzezinski, ja, dass er sich völlig verwundert gezeigt habe in dem Moment, als er darauf aufmerksam gemacht wurde von Noppert. Und wenn er das gemacht hat, dann war es jetzt keine böse Absicht. Würde ich ihm jetzt auch einfach so glauben, also Ratajski steht jetzt auch nicht dafür, dass er irgendwie ein unfairer Sportsmann ist.
Nee, genau. Also das, die beiden haben das danach auch auf der Bühne ganz fair noch besprochen und ich finde das eigentlich vorbildlich. Also andere hätten da, wären dann in die Umkleidekabine gegangen, hätten da irgendeine Sau, einen Tweet rausgehauen und das war hier einfach gut gelöst und ich fand es auch glaubhaft, dass er da Noppert nicht rausbringen wollte. Definitiv nicht. Im Halbfinale, ob klappern oder nicht, hat es für ihn dann eben nicht mehr ganz gereicht. Ne? Geht dann eben mit 5-7 gegen Ross Smith raus, liegt schnell hinten, schafft dann nur noch einen Break. Letzten Endes auch in diesem Match nicht mehr gut auf die Doppel und dann war es jetzt wieder im Halbfinale vorbei. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir Christoph Ratajski vielleicht bei einem der nächsten Turniere sogar mal im Finale sehen würden.
Ein Mann, den wir im Finale schon gesehen haben, das ist Wessel Naiman, der ja auch schon triumphiert hat in diesem Jahr auf der European Tour. Zuletzt 2-mal in Runde 1 ausgeschieden und jetzt hat das besser gemacht, direkt mal wieder ein Statement gesetzt, jetzt ohne auch die ganz großen Darts auszupacken, aber Halbfinale ist Halbfinale und Wessel Naiman hat auf dem Weg nicht nur Ian White, Ryan Searle und Stephen Bunting bezwungen, sondern auch Michael van Gerven im Viertelfinale, klar mit 6-2, war jetzt kein herausragendes Spiel von beiden. Halbfinale gegen Price geht am Ende 4-7 aus, da spielt Naiman deutlich besser, aber ja, ich glaube, Wessel Naiman wird das auch verschmerzen können, gerade mit Blick auf die ansonsten so erfolgreiche Saison und vor allen Dingen auch darauf, dass er jetzt ja trotzdem diese kleine Niederlagenserie nach 2 Erstrunden Ausscheiden hier auf der ET ja beenden konnte.
Definitiv, also ich meine, genau, seine Leistung auf der Pro Tour ist sensationell und verlierst du auch mal, ist, glaube ich, alles gut. Für ihn wahrscheinlich ist der Sieg gegen Michael van Gerven einfach das sozusagen auch nochmal ein wichtiger Schritt, ein wichtiges Statement. Und ja, auch davor war es ja keine Laufkundschaft, die er hatte. Mit dem wird weiter zu rechnen sein.
Dann lass uns an der Stelle jetzt über die Deutschen sprechen und da sprechen wir zu Beginn über die deutsche Nummer 1, über Martin Schindler und das hat er sich redlich verdient mit dem Einzug ins Viertelfinale. Das war ein blitzsauberes Turnier, muss man sagen. Klar, am Ende dieser eine verpasste Matchstart gegen den späteren Champion Gavin Price, der wird noch ein bisschen wehtun, aber das war ein harter Weg bis ins Viertelfinale gegen Damon Hatter gewonnen im Decider am Samstag, gegen Johnny Clayton gewonnen am Sonntagnachmittag mit 6-1 gegen seinen Angstgegner oder muss man sagen, ehemaligen Angstgegner Clayton 6-1 gewonnen und dann raus gegen Gervin Price. Das ist jetzt wirklich keine Schande und kann er zu 100% positiv verbuchen, gerade nach einem Stotterstart ins Jahr.
Definitiv, ganz, ganz wichtig. Auch er, von dem wir es immer gewohnt waren, dass er in den Sonntag kommt, hatte ja, glaube ich, 2 Nullrunden gehabt, wo er nicht weiterkam. Und wir wissen, wie wichtig dieser Sieg in Runde 2 ist fürs Ranking, fürs Preisgeld. Er hat dieses Jahr auch einiges zu verteidigen. Das hat er auch in einem der Interviews oder Pre-Match-Interviews an dem Wochenende nochmal gesagt. Und da ist es wichtig, so ein Spiel wie gegen Damon Hatter einfach durchzubringen. Es gab ja auch hier danach so ein bisschen Kommentare über seinen sehr überschwänglichen Jubel. Ich finde, Dan Dawson hat das gut eingeordnet. Er hat gesagt, Schindler tut sich einfach im Moment schwer und dann ist doch super, wenn hier einer mal ordentlich Emotionen zeigt und ist doch alles gut. Dann deinen Angstgegner besiegen und am Ende mit dem Sieger auf Augenhöhe zu sein und sich da auch ja, durchzukämpfen, am Ende nochmal in so einem Decider gegen den Anwurf den Matchstart zu haben. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er viel Positives mitnehmen wird und es scheint da wieder so ein bisschen in die Richtung, oder scheint doch deutlich in die richtige Richtung zu gehen, was auch ne, das Scoring ist. Er hat immer noch seine Ausreißer in die 5, aber so insgesamt das Gesamtpaket scheint jetzt stimmiger zu sein als noch vor ein paar Wochen.
Ja, vor allen Dingen auch wirklich muss man hervorheben, dieses Spiel gegen Johnny Clayton hat stattgefunden am Nachmittag und ich hatte in letzter Zeit nicht das Gefühl, dass Martin Schindler sich an Nachmittagen so sonderlich gut präsentiert an Bord. Das war hier anders, war eine Ausnahme, aber wird schon so ein kleiner Schuh draus, dass offenbar die Matchvorbereitung für Abendspiele ihm leichter fällt oder so. Es war jedenfalls bei der WM so, da hat er zwei überragende Spiele gehabt, dann ging es nach Weihnachten nachmittags zur Sache gegen Ryan Searle und plötzlich ging gar nichts mehr. Und Pro Tour ist bekanntlich auch eher nachmittags. Also kann natürlich jetzt einfach eine Ungenauigkeit in der Statistik sein. Und die Bezugsgröße, auf die wir blicken, ist natürlich in diesem Jahr, in dieser Saison seit der WM auch noch nicht allzu groß. Aber trotzdem, das fiel mir jetzt nur mal auf, weil habe ich so nicht kommen sehen, dass er gegen Johnny Clayton A weiterkommt und B nicht in dieser Art und Weise. Aber ist ihm gelungen und deswegen à la Bonheur Martin Schindler mit einem starken Wochenende und Viertelfinale. Nicht ganz bis ins Viertelfinale, aber immerhin auch rein in den Sonntag hat es mit Nico Springer, ein weiterer Deutscher, geschafft. Und Nico Springer hat dazu erstmal Robin Masino mit 6-1 geschlagen. Robin Masino, der letzte Woche hier im Podcast zu Gast war, ein episches Interview hingelegt hat, werden wir dann gleich nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen auf seine Performance. Springer kommt irgendwie durch mit 6-1, schlägt dann Gary Anderson, der sich eigentlich so wohl fühlt in Sindelfing mit 6-3 und ja, da hast du direkt bei mir in WhatsApp, bist du auffällig geworden, glaube ich, mit dem Kommentar, ja, mit Nico, das wird schon alles wieder, ne? Also du bist da sehr optimistisch, dann gerade auch durch so eine Leistung fühlst du dich ja dann auch zurecht bestätigt.
Also ich denke, das ist so, ne, wir rätseln ja alle immer noch so ein bisschen, was hat die WM an Spuren hinterlassen? Wir merken auch, Nico kommt so langsam analog zu Martin eigentlich wieder in Schwung. Ja, und dann einen Gary Anderson so deutlich zu besiegen, auch mit einer wirklich guten Doppelquote, starke Checks, die er mitgenommen hat, gerade in der Anfangsphase, das fand ich gut und so wollen wir ihn sehen und das ist das, was wir wissen, was er kann. Er ist dann, ich glaube, durch diesen Sieg auch die deutsche Nummer 3 gewesen. Ich weiß, wir sollen da nicht so zählen, aber ich denke, dass ihm auch das was bedeutet und wenn man dann berücksichtigt, dass bei ihm ja erst 15 Monate oder 16 Monate Ranking Money eingehen ins Ranking, finde ich das schon alles gut und vielleicht kommt er aus der ersten kleineren Delle wieder raus, aber ja, also fand ich gut und auch das nächste Spiel dann gegen Danny Noppert war ja jetzt auch nicht schlecht.
Und Platz 3 im deutsch-internen Ranking kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein und wird es sehr wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn es halbwegs so weiterläuft, wird das Jahr 2026 das letzte Jahr sein ohne World Cup-Teilnahme von Nico Springer jetzt erstmal. Also Springer, Schindler war das erfolgreichste Doppel hier an diesem Wochenende und sollte auch ein zukunftsträchtiges Doppel sein für Deutschland beim World Cup. Rausgegangen gegen Danny Noppert, das Spiel, ja, am Ende, wenn man nur auf die Stats schauen würde, 88er Schnitt gespielt, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber Noppert macht es natürlich auch gut, brutal auf die Doppel, 6 von 8 getroffen. Am Ende kommt Nico sogar nochmal ran, das hat mir kämpferisch dann auch ganz gut gefallen, aber man merkt halt, in so einem Spiel auch immer wieder, es wird regelrecht in so einem Spiel unterstrichen, dass die Leichtigkeit auch immer noch fehlt. Aber das ist auch irgendwie klar, nach dem, was zuletzt passiert ist, ne, in den ganzen letzten Monaten.
Ja, und ich denke, gegen den Danny Noppert, der ja doch auch wirklich in Form ist die letzten Monate, da ist ein 2-5 Rückstand, ist einfach viel. Nico schafft es, ja, auf 4-5 ranzukommen. dann am Ende ein wirklich schlechtes Leck mit schlechtem Scoring. Noppert macht's aber auch gut und denke trotzdem, dass er damit zufrieden sein kann, zumal Noppert mit Sicherheit einer der Top-Favoriten auf den Turniersieg dieses Wochenende gewesen ist.
Dann kommen wir jetzt auf die vier deutschen Host Nation Qualifikanten zu sprechen und einer von denen hat auch einen Erstrundensieg eingefahren. Das ist Michael Unterbuchner, T-Rex, gewinnt mit 6-5 in einem wirklich starken Match am Freitag gegen William O'Connor. Checkt er erstmal die 100, checkt die 104 zum 2-0, danach aber drei Lecks in Folge, die an den Iren gehen, danach wiederum drei Lecks in Folge, die an Unterbuchner gehen, zwischenzeitlich auch nochmal ein High-Finish mitgenommen mit Shanghai und am Ende steht es dann irgendwie 5-5 und Unterbuchner fängt mit einer 180 an im Decider, perfekt natürlich vom Timing her und zieht es am Ende durch und holt damit seinen ersten, zweiten European-Tour-Sieg. Hat man gar nicht so auf dem Schirm für einen ehemaligen Viertelfinalisten auf dem Grand Slam, aber ja, Michael Unterbuchner trotz verpasster Tourkarte kann hier wirklich stolz auf sich sein. Das war ein großer Sieg und das hat man ja auch im Interview gemerkt, wo er dann im Überschwang der Emotionen sich zu einer Aussage hat hinreißen lassen, die Michael van Gerwen am Tag danach nochmal irgendwie, ja, ich sag mal, eingeordnet hat, um es vorsichtig auszudrücken. Erstmal vielleicht zum Auftritt von Unterbuchner gegen O'Connor. Was sagst du dazu?
Also ich finde, das ist wirklich à la Bonheur. O'Connor hat vielleicht im Moment nicht mehr ganz die Form, die er so Mitte letzten Jahres hatte. Aber der hat ja hier mit 94 Punkten im Average auch ordentlich dagegen gehalten. Und ja, wir wissen, dass wir bei Michi Unterbuchner immer wieder Top-Performances im Tank sind. Und ich finde das souverän. Wir haben ja doch auch immer wieder die Statistiken geführt, wie die Host-Nation-Spieler abschneiden und da sind ja Siege eher selten und von daher ist das nochmal höher zu bewerten. Also der zeigt schon hier, dass er theoretisch das Zeug hat, auf der Tour mitzuhalten. Er hatte ja die Tourkarte auch. Mal gucken, wo wir ihn vielleicht dieses Jahr noch sehen und was vielleicht nächstes Jahr dann in der Q-School wieder möglich ist. Andererseits, genau als er die Tourkarte hatte, hat er sie dann wieder nicht so nutzen können. Ich weiß auch mal nicht, wie konsequent er dann sein kann. Ich glaube, er hat dieses Wochenende irgendwo angekündigt, dass er jetzt nochmal richtig angreifen will. Vom Talent her kann er das und das fand ich war hier ein gutes Statement und gibt ihm sicher einen Boost vor heimischem Publikum, da in den Samstag zu kommen.
Ganz genau. Ich glaube, es war bei den Kollegen von Overtime Takes im Interview mit Nick Geier hat er das gesagt. Das hat er aber auch schon mal von einem Dreivierteljahr oder so gesagt. Ne? Also wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Er wollte auf die Karte gehen, hat es nicht ganz geschafft, aber holt trotzdem jetzt das Beste aus der Situation heraus, stand jetzt und sagt dann eben auf der European Tour Bühne am Ende so scherzhaft, und das war offensichtlich scherzhaft, nächster Gegner Michael van Gerwen, wer ist das denn? Nein, ist nur Spaß, ich freue mich drauf. Ne? Also er hat es auch dann nochmal ein bisschen eingeordnet. Michael van Gerwen hat ihm das aber doch ein bisschen übel genommen, wie man dann gemerkt hat, jetzt nicht unbedingt im Spiel. Ja, Michael van Gerwen gewinnt klar 6-2, aber fährt jetzt auch nicht über ihn drüber. Lief auch ein bisschen unglücklich an der einen oder anderen Stelle für Unterbuchner, gerade hier in Leck Nummer 6, wirklich groteske Szene. Unterbuchner steht bei 125 Punkten Rest, wirft zweimal Bullseye. Und ja, danach einen in Single Bull, weil er halt nicht auf dem Schirm hatte, dass beide wirklich drin steckten. Also dementsprechend wirklich eine komische Situation und hat sich da überworfen. War für den Ausgang des Spiels aber relativ unerheblich. Am Ende van Gerwen klarer Sieger und sagt dann folgende Worte nach dem Spiel. Michael Unterbuchner, er hat keinen Scherz gemacht, er ist einer von denen, die versuchen lustig zu sein, er hat mich noch nie geschlagen, er ist nicht gut genug, ich schlage ihn auch mit meinem B- oder C-Game. Der Tag, an dem ich mir über Unterbuchner Sorgen mache, ist der Tag, an dem ich mit Darts aufhöre. Was hast du da gedacht bei den Aussagen von Michael van Gerwen?
Naja, es ist ein typischer Michael van Gerwen, der immer wieder allen anderen einen mitgeben muss. Wenn er hier mal auf seinen eigenen Score geschaut hätte, er hat auch nur 91 Punkte gegen Unterbuchner gespielt. Ich weiß nicht, wie er das im Moment einordnet als sein A, B, C oder D-Game. Andererseits, ja, für diese Sprüche ist er doch da, der Michael van Gerwen. Ich glaube, das ist alles gut und da wird wahrscheinlich hinter der Bühne dann auch nicht mehr wirklich ein böses Blut sein. Ich finde, er könnte da ein bisschen entspannter sein. Andererseits haben wir so alle Storys zu erzählen. Also ja, ich freue mich eigentlich mittlerweile immer wieder, wenn er da was raushaut. Und ja, seine ist ja wie mit seinen PKs, das ist einfach das Beste, du kriegst einen Spruch. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass er nur mit unsinnigen Sprüchen um sich haut. Also war doch hier ganz gut. Und immerhin heißt es, er kriegt mit, also was da seine Gegner über ihn sagen. Professionelle Matchvorbereitung, hat Motivation rausgezogen, alles richtig gemacht.
Ja, ich versuche mal bewusst so ein bisschen die Gegenposition einzunehmen, auch wenn ich jetzt selbst davon nicht so überzeugt bin. Aber man könnte natürlich auch schon argumentieren. Ja, also der Tag, an dem er sich über Unterbuchner Gedanken macht, der ist ja, also nicht Gedanken machen im negativen Sinne, aber er hat zumindest sich damit beschäftigt. Das ist ja dann vielleicht nicht das allerbeste Zeichen, wenn sich jetzt Michael van Gerwen mit Gegnern aus der B-C-D-Kategorie der PDC beschäftigt und nicht austeilt gegen die Littlers, Humphreys und Price dieser Welt, so wie es zu den, ja, ich sag mal, Van Gerwen-Wright-Clash-Zeiten immer wieder der Fall war. Ne? Also irgendwie Van Gerwen bewegt sich jetzt in einem sportlich anderen Bereich. Das waren doch sonst eigentlich immer so die Kandidaten, die er einfach links liegen gelassen hat und eher mit, ich sag mal, Ignoranz gestraft hat.
Da ist sicher was dran. Also genau, lieber hat er sich mit einem Peter Wright oder sonst wem gebettelt und sich über die Qualität der Augen zuletzt von Peter Wright auch lustig gemacht. Ja, da hast du schon einen Punkt. Also warum überhaupt drauf eingehen? Wobei, wir hatten es doch letztens auch mit was war das, Perol Ljubic, ne, den er einen schlechten Spieler genannt hat. Das ist ja so dieselbe Kategorie. Also warum?
Letztes Jahr in Polen beim World Series Event, als er dann in die Triple 12 getroffen hat, Ljubic, ne, und er daraufhin meinte, es ist ein Pub-Player.
Genau, was Michael van Gerwen ja nun neulich auch passiert ist. Also da hast du schon auch recht, warum in Anführungsstrichen gibt er sich mit diesen Spielern ab, wenn du meinst, du gehörst in die Champions League oder Premier League. Dann lach doch nicht hier die Drittligaspieler aus. Aber das gehört zum Gesamtpaket Michael van Gerwen eben einfach dazu. Und er ist ja auch im Siegerinterview irgendwie auch ein bisschen drauf angesprochen worden. Ne? Also es war jetzt, glaube ich, oder ich krieg's aber vielleicht auch nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nicht, ob es oder kam,
ja,
es wirklich
das
von
stimmt
ihm.
Schon.
Ne? Also nee, es wurde so ein bisschen nachgefragt und dann reagiert er drauf. Ich glaube jetzt, er hat nicht das ganze Match drauf gewartet, diesen Spruch loslassen zu können im Interview. Aber ja, also ich gebe dir den Punkt, dass er sich wahrscheinlich vor 5 oder 10 Jahren nicht damit abgegeben hätte, einen Gegner aus der Kategorie irgendwie verbal abzuwatschen.
Machen wir weiter mit dem Rest des deutschen Host Nation Qualifier Quartetts. Die sind allesamt allerdings am Freitag ausgeschieden. Das gilt für Paul Krone. Der verliert mit 3-6 gegen Andrew Gilding. War ja jetzt ein okayes Spiel, aber eben nicht mehr. Und Gilding macht's dann auch einfach konstant gut. Das gilt auch für Christoph Ratajski, der gegen Michael Hurz ebenfalls mit 6-3 gewinnt. Hurzi spielt eine 75 im Schnitt und holt aber immerhin 3-6. Also das Ergebnis klingt ja besser, als das Spiel letztlich war. Für ihn aber einfach ein großartiger Erfolg, dass er mal wieder dabei war. Zuletzt war das 2019 der Fall und kurios, auch in Sindelfing damals rausgegangen mit 4-6 gegen Nils Sonnefeld. Und last but not least sprechen wir über den Mann, der am Freitag im letzten Spiel an die Platte musste gegen Nico Springer. Robin Masino, ich habe ihn gefragt, gegen wen willst du spielen? Robin Masino hat mir gesagt im Interview hier im Checkout Sport 1 Darts Podcast, ist mir eigentlich egal, nur nicht gegen Nico Springer. Ein Tag später ist die Auslosung. Wer ist der Gegner von Robin Masino? Natürlich Nico Springer. Großartig, oder?
Das ist wirklich großartig. Habt ihr schön gescriptet. Ist dann wirklich unglücklich für Nico, andererseits wieder ganz gut. Ne? Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er einen Host Nation Spieler kriegt. Aber ich hätte gerne gesehen, was bei Familie Masino los war, als die Auslosung rauskam. Vor lauter Schreck ist man dann ja auch unter österreichischer Flagge angetreten. Ne? Also hat
ja,
aber
genau,
nichts geholfen.
in dem Spiel war, glaube ich, in den ersten 2 oder 3 Legs die österreichische Flagge eingeblendet in der Übertragung. Ganz kurios. Es hat Masino zumindest anfangs beflügelt, muss man sagen. Also mir hat er anfangs super gefallen, ne? Also auch ein toller Rhythmus. Die beiden haben unfassbar schnell gespielt. Masino hat da wirklich gut reingefunden. Allerdings dann bei 2 Versuchen die Doppel im ersten Leg nicht getroffen und Springer checkt eine 107, dann weiß er eigentlich auch als klarer Außenseiter, heute wird nichts gehen. Trotzdem in Leg Nummer 2 holt Robin Masino den Ausgleich und hat damit zumindest sein Ehrenleg am Ende auf der Scoretafel. Es stehen 76 Punkte im Schnitt am Ende zur Buche. Bis zum 4-1 für Springer würde ich konstatieren, war es sogar recht ausgeglichen. Da hatte Masino dann danach aber auch wirklich gar keine Chance mehr. Springer ist dann über ihn drüber gepflügt. Und an der Stelle müssen wir auch Dan Dawson erwähnen, der uns auch im Podcast erwähnt hat, im Kommentar erwähnt hat, unser Podcast-Interview. Es hat mir natürlich auch Freude bereitet, genauso sehr wie diese großartige Aufnahme, die Dan Dawson auf Twitter gestellt hat, und zwar als er da durch die Katakomben des Glaspalastes ging. Also das fand ich war eines der Highlights des Wochenendes.
Ja, das ist immer schön zu sehen, was sich da hinter den Kulissen verbirgt. Ich hatte letztens ähnliche Assoziationen, als ich in Berlin bei der Premier League durch irgendwelche Hinterräume in den Medienbereich geführt wurde. Also da siehst du Dinge, die nicht nur Glamour sind. Aber schön, dass er das mit uns teilt. Wunderbar.
Ich würde sagen, an der Stelle können wir auch da den Haken hintermachen und kommen jetzt noch auf so ein paar kleinere Randthemen des Wochenendes zu sprechen. Dann können wir erstmal so ein paar Gewinner des Wochenendes, die jetzt nicht die Mega-Geschichte geschrieben haben, aber zumindest so für sich ganz individuell doch zufrieden zurückblicken können. Das gilt einerseits für 2 Spieler aus dem Nordic and Baltic Raum. Valtas Melderes hat gegen Karel Sedlacek gewonnen am Freitag. Für mich eine Riesenüberraschung. Vor allen Dingen Sedlacek, der Evil Charlie, der aktuell um Matchplay und Grand Prix spielt und da der klare Favorit war, verpasst auch einen Matchstart und am Ende Melderes mit einem super sympathischen Auftritt im Interview, hat sogar einen Satz auf Deutsch gesagt, das habe ich auch nicht kommen sehen vom Letten. Und was ich auch nicht habe kommen sehen, Jan, ist der Sieg von Oskar Lukasiak gegen Daryl Gurney mit 5-1 geführt. Am Ende musste er es dann aber noch sehr, sehr spannend machen, bis in den Decider ging es und der Schwede setzte sich dann aber durch gegen Daryl Gurney mit 6-5 gewonnen und geht auch erst im Decider am Folgetag am Samstag gegen Danny Noppert raus, also da hätte es theoretisch bis in den Sonntag gehen können. Fehlte nicht viel. Interessant fand ich auch hier mal wieder diese groteske KI-Funktion dabei bei Twitter aktuell, wo alles automatisch auf Deutsch übersetzt wird, auch wenn es englischsprachige Tweets sind, sodass ich dann einfach nur las, Lukasiak bricht neue Böden. Und das ist ja noch schlimmer als Dimi löscht die Hitze aus. Also ich ertrag's nicht mehr. Wenn mir irgendjemand helfen kann, wie man diese blöde Funktion da wieder killt, dann bin ich immer dabei.
Kannst du nicht die Grog-KI von X fragen, wie man das abstellt?
Ja, vielleicht sollte ich das mal machen, aber ich glaube, da muss man irgendwie Subscriber sein oder so, damit einem Grog noch antwortet. Ich weiß es nicht, wir sind jetzt aber auch hier nicht wegen Grog. Ich wollte es aber nochmal zum Besten geben, dass das wirklich sehr kurios ist. An der Stelle, wen hast du sonst noch so auf dem Zettel, über den es sich zu sprechen lohnt?
Ich fand, Joe Cullen hat mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben, glaube ich, in der letztens in der gemeinsamen Folge ja mit Micha auch nochmal über ihn gesprochen und so sein Auf und Ab so ein bisschen erwähnt. Er besiegt immerhin den topgesetzten Gian van Veen deutlich mit 6-3, geht dann gegen Ratajski raus. Das kann einem passieren. Wir haben ja gesagt, Ratajski ist eben im Moment so ein dauerhafter Halbfinalkandidat. Ich fand auch, Joe Cullen hat sich dann noch in einem Interview auch zum deutschen Publikum geäußert, hat nochmal gesagt, eigentlich die Stimmung ist hier immer super, aber bitte die paar Leute, die da pfeifen, lasst es doch sein, oder wenn ihr neben denen sitzt, dann sorgt dafür, dass die rausgeschmissen werden. Aber er hat es, so fand ich, wirklich nett und ohne Aggression gesagt. Also da jetzt nicht unbedingt in dieses Horn, in Deutschland ist das alles beschissen und die können sich nicht benehmen, gepustet. Das fand ich eigentlich gut. Und ja, also ich denke, er wird zufrieden von diesem Wochenende abreisen. Ja, so ein Spieler, der vielleicht auch mal wieder eine kleine Duftmarke gesetzt hat, ist Keane Barry. gewinnt 6-3 gegen Nils Sonnefeld. Dann geht's gegen Josh Rock am Samstag raus. Gegen Josh Rock kann man verlieren. Auch das kein Beinbruch. Keen Barry, halt ein Spieler, wo ich mich freue, dass er hier so positiv in Erscheinung tritt, aber auch nicht sicher bin, wie lange das eben wieder anhält. Und ja, vielleicht als nächsten noch Mickey Mansell, der es diesmal nicht irgendwie mit Michael Smith zu tun hat, sondern mit Rob Cross und diesen klar mit 6-2 besiegt und dann am Samstag gegen Bunting verliert. Also ich denke, das, was du, wenn du da in der ersten Runde stehst, erwarten kannst, auch erfüllt.
Vielleicht last but not least noch positiv erwähnt einmal mehr Kim Heibrechts, der wirklich in den Major Races dranbleibt, wichtiges Preisgeld sammelt, einmal mehr auch Dirk van Dijvenbode besiegt gegen James Wade, war dann Endstation in Runde 2. Und dann kommen wir auch zu den Verlierern, die aber jetzt eigentlich auch schon mit genannt wurden. Rian van Veen natürlich, der weiter nicht in Fahrt kommt jetzt nach der Nierenstein-OP, war an 1 gesetzt, du hast es erwähnt, geht gegen Kallen raus. Karel Sedlacek hatte ich auch schon erwähnt, vor allen Dingen eben deshalb eine brutal wichtige Niederlage, weil es so eng zugeht im Rennen um Matchplay und Grand Prix. Ja, wen noch? Mike de Decker vielleicht erwähnen, als Gesetzter rausgegangen gegen Christoph Ratajski, spielt einen 87er Schnitt, der kommt auch gar nicht in die richtigen Bahnen. Ne?
Ja, der ist läuft einfach Gefahr, dass man ihn doch so ein bisschen als One-Hit-Wonder vielleicht nicht Richie Edhouse-mäßigen Ausmaßes sieht, aber es ist einfach schwierig seit über einem Jahr. Ja, und letzten Endes Peter Wright, ich glaube, den hattest du noch nicht erwähnt, ne, bleibt ohne Preisgeld. Das ist einfach auch weiterhin sehr holprig und wirklich schon erschreckend, wie wenig man ihn mittlerweile an diesen Sonntagen oder oft auch schon an den Samstagen vermisst. Und ja, letzten Endes auch, wir haben schon über ihn gesprochen, kann man noch über Michael van Gerwen sprechen. Immerhin gewinnt er 2 Spiele. Average technisch ist es nicht alles top und geht aber dann eben klar gegen Neimann raus und bleibt wahrscheinlich eben doch hinter dem Anspruch eines Premier League Spielers so ein bisschen zurück, würde ich sagen.
Das stimmt definitiv. Also Michael van Gerwen sollte jetzt hier auch nicht so schadlos bei wegkommen in der Bewertung, denn gut fand ich das alles nicht. Also Jermaine Vatimena hätte ihn auch schon rauskicken können. Klar, Michael Unterbuchner, das war dann schon noch deutlich. Gegen Vatimena hat er aber Glück gehabt. Und dann gegen Wessel Neimann verliert das auch letztlich wirklich klar. An der Stelle würde ich sagen, kommen wir dann zu den Auswirkungen auf die Ranglistenleiter, auf die Order of Merit und müssen erstmal vermelden, dass Gervin Price jetzt die neue Nummer 7 der Welt ist, also macht 3 Plätze gut und im aktuellen Ranking-System mit diesen riesengroßen Abständen, muss man ja sagen, ist das ja ein Husarenritt nach vorne, also 3 Spieler überholt, das ist ja noch selten möglich.
Ja, und zwar 3 Spieler, die auch mit dabei waren, die also auch hätten punkten können, ne, an Josh Rock, Stephen Bunting und Danny Noppert vorbei, also ja. Es geht doch ein bisschen was. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass ja diese Spieler so ab Platz 6, James Wade bis ja eben 10 vielleicht, Danny Noppert, dass die ja doch insgesamt dann recht nah beieinander liegen für die Ranking-Ladder, wie sie eben seit der WM besteht. Also, aber das hat er gut genutzt. Was, glaube ich, für ihn ganz, ganz wichtig wäre, wäre eben die walisische Nummer 1 zu sein. Da fehlen ihm aber noch 50.000 Pfund. Also da muss er noch ein paar Stufen weiter hochklettern.
Ja, Anderson hat er überholt sich gerade, weil Noppert war ja auf der 11. Noppert ist selbst einen Platz nach vorne gerutscht, an Anderson vorbei. Anderson jetzt also aus den Top 10 rausgefallen.
Klar, der verliert natürlich sein Preisgeld, was er durch seinen Sieg hatte. Und deswegen ist es für ihn das frühe Ausscheiden gegen Nico Springer natürlich doppelt bitter
gewesen. Aber ist auch so ein bisschen, kennst du einen, kennst du alle, ne, in dem Bereich der Order of Merit. Also das ist jetzt auch relativ wurscht, ob Price die 6, 7, 10, 11, 12 ist. Alles ziemlich egal. Wir wollten es aber nur mal erwähnen. Im Matchplay Race und Grand Prix Race hat sich ein bisschen was getan. Gerade Grand Prix technisch aus deutscher Sicht doch positiv. Martin Schindler fehlen aktuell im Race nur noch 500 Pfund und hat natürlich auch den Vorteil, dass er mit einem Sieg, den er dann immer holt als gesetzter Spieler, auch ja, dann zwangsläufig ein paar Spieler in die Tasche packen kann. Nico Springer auch wieder drin in den Plätzen. Also Stand jetzt hätten wir wieder im Live-Ranking einen Deutschen beim Grand Prix am Start. Matchplay sieht diesbezüglich ja eh entspannter aus. Da sind Schindler und Springer ja eh nach menschlichem Ermessen dabei. Aber da wird so richtig eng. Damon Hatter, Karel Sedlacek, Sebastian Biewetzki sind die letzten Spieler, die gerade drin sind. Andrew Gilding, Kim Heibrechts haben aber alle Chancen, genauso Dave Chisnell. Richard Veenstra sieht da ein bisschen anders aus, weil er keine Qualifikation jetzt erstmal hat. Alan Suter zweimal qualifiziert, da könnte noch was gehen. Lukas Wenig, da sind wir dann schon im Bereich des Theoretischen. Die bräuchten dann wirklich schon auch einen tiefen Run bei einem Proto-Event. Gut, an der Stelle vielleicht noch zum Abschluss dieser European Tour-Analyse, dieser Sindelfingen-Analyse, der Blick auch aufs EM-Race, Jan. Denn da fällt ja wirklich auf, dass da ein paar Spieler noch so richtig nach guten Leistungen, nach vor allen Dingen Geldern dünsten. Peter Wright und Gary Anderson sind nämlich immerhin noch gar nicht im Ranking nach 5 Turnieren, also stehen da bei 0 Pfund. Und ansonsten ja mit dem ehemaligen Champion Richie Atthaus, James Wade, Searle, Barneveld, Cross, einige Spieler außerhalb der Top 32.
Ja, ich finde auch tatsächlich da erstaunlich, wie weit Ryan Searle hinten ist. Das hat er sich nach der WM sicher auch anders vorgestellt. Aber auch aus deutscher Sicht wäre es schön, wenn da ein paar noch ein bisschen klettern könnten. Ich meine, den Cut-Off zu erreichen, ist im Moment noch recht gut. Da sprechen wir von 10.500 Pfund. Den letzten Platz hat im Moment Dave Chisnell, der ja jetzt auch nicht der größte Informspieler im Moment ist. Wird sich wahrscheinlich ja nach den nächsten 3-4 Turnieren dann die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen.
So ist es, und an der Stelle machen wir jetzt den Haken hinter dieses komplette Event und sprechen noch über die anderen Turniere erstmal des vergangenen Wochenendes, um möglichst aktuell zu bleiben. Da hatten wir in Nordamerika die CDC Cross Border Challenge mit unter anderem Stargast Russ Bray, der die Spiele gecallt hat. Das Prinzip ist ja relativ einfach. Die besten 8 Amerikaner und die besten 8 Kanadier spielen in einem Turnier. Erste Runde wird immer streng USA gegen Kanada gespielt und dann eben straight Knockout, und der Sieger qualifiziert sich für die WM und ist damit der erste internationale Qualifikant, der fest qualifiziert ist. Und das ist der britische Premierminister AD David Cameron. Also Excalibur. Wir wissen natürlich, dass er keine politische Vergangenheit hat, aber dass er zumindest eine WM-Vergangenheit hat, Jan. Also David Cameron mittlerweile ja auch ein PDC-WM-Dauerbrenner.
Ja, zum vierten Mal in den letzten 5 Jahren. Das ist schon ein Statement. Er ist einfach da im nordamerikanischen Raum einer der stärksten Spieler. Das beweist er Jahr um Jahr. Und ja, so richtig auf die WM-Bühne hat das ja dann noch nicht übertragen können. Gucken wir, wie es ihm dieses Jahr gelingt und ob da im neuen Modus für ihn mehr drin ist.
Der Weg zum Titel insofern erstmal einfach begonnen gegen Larry Butler, als dass Larry Butler nur 65 nur gespielt hat. Da hat Cameron mit 5-0 sich in die nächste Runde gespielt. Viertelfinale dann gegen Jeff Smith 5-3, Halbfinale gegen Kylie Edmonds 6-2 und Finale auch klar gegen Adam Cevada mit 7-3. Interessant noch bei diesem Turnier ein paar Aspekte, dass Jim Long als einziger Tourcard-Holder schon im Viertelfinale rausgegangen ist gegen Adam Cevada. Wir hatten mit Kylie Edmonds und auch Daryl Christie, 2 Überraschungshalbfinalisten. Das Turnier hat sich aber auch insofern geöffnet, weil in der ersten Runde 7 der 8 Kanadier sich durchgesetzt haben. Adam Cevada, der einzige Amerikaner, der ein Spiel gewonnen hat, der hat dann zumindest noch bis ins Finale durchgezogen. Aber 7-1 die Statistik für Kanada, Jan, ist schon ziemlich krass.
Ist schon ein Wort, und gerade auch von einem Leonard Gates oder einem Story Buns hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Gut, das sind die Namen, die wir in Europa eben besser kennen, aber nee, hier haben die Kanadier mal ganz klar gezeigt, dass sich da aktuell vielleicht die Kräfteverhältnisse ein bisschen anders ordnen.
Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde gesprochen und noch keine Wörter verloren über das wichtigste Turnier des Wochenendes, und zwar der indische World Cup Qualifier hat stattgefunden und natürlich frei nach dem altbekannten indischen Prinzip. Wir spielen 3 Turniere und machen so eine eigene Rangliste, genauso wie bei der WM-Qualifikation ist es auch hier beim World Cup Qualifier, mit dem Unterschied, dass sich natürlich nicht nur ein Spieler, nicht nur Nitin Kumar, sondern noch ein zweiter Spieler finden muss für das Turnier in Frankfurt. Nitin Kumar hat trotzdem nur 2 spielen müssen, weil er nach nach zwei Turnieren schon uneinholbar vorne war, hatte überhaupt keine Gegner, hat es auch deutlich besser gemacht als beim WM-Qualifier, wo er wirklich ja zittern musste im letzten Jahr. Gewinnt das Finale des ersten Turniers gegen Ankit Goenka mit 5-1, das Finale im zweiten Turnier gegen Vike Heliosuo mit 5-0 und Turnier 3 konnte er dann auslassen. Hier ging es dann für Ankit Goenka erneut ins Finale und das hat ihm dann gereicht. Hat dann das Turnier sogar gewonnen gegen Shailendra Singh Dixit Thakur mit 5-3. Und Ankit Goenka heißt also der Doppelpartner von Nitin Kumar. Goenka auch schon seit vielen Jahren dabei. Hat es jetzt aber, ich habe es nochmal ein bisschen verglichen, doch deutlich besser gemacht als in anderen Jahren. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal die kühne These wagen, dass wir das beste indische World Cup-Duo jemals dort sehen werden.
Dem kann man wahrscheinlich schwer widersprechen. Zu übertreffen wäre das Ganze wahrscheinlich nur, wenn Nitin Kumar mit Nitin Kumar antrifft. Auch das wäre
Oder wenn Prakash Jiva nicht damals hier für 8 Jahre gesperrt worden wäre wegen Matchfixings. Ne? Also der war ja auch kurzzeitig für Indien am Start.
Das stimmt. Das hatte ich fast schon wieder vergessen. Also High Hopes on India. Sind wir gespannt, wie die dann reüssieren können. Ich glaube, für den WM-Qualifier gab es ja noch einen anderen Kumar. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen, aber
Goel Kumar.
War das auch Goel Kumar? Okay. Ja. Also hoffen wir, dass sie die Form konservieren und dann in Frankfurt in der Eishalle einen raushauen.
Wenig ist spannender als diese Frage und so machen wir jetzt hier mit unseren Notizen noch ein bisschen weiter und wollen auch Jack Drayton gratulieren als Wochensieger bei der Modus Super Series. Der gewinnt die Finalwoche und ist damit wirklich einer der heißesten Spieler so in der zweiten Reihe in diesem Jahr, denn er ist ja auch die aktuelle Nummer 2 auf der PDC Development Tour. Diese Woche ist dann übrigens Modus Pairs Week, die geht am Samstag los mit Klose und Krone als deutschem Doppel da am Start. Und ansonsten, ja, letzte Woche kurz nach dem letzten Redaktionsschluss hat ja am Mittwoch noch die Quali für Riesa und für Kiel stattgefunden und wir müssen da teils über die Deutschen sprechen. Erstmal bei Riesa müssen wir wirklich deutlich Kritik üben, denn es gab kümmerliche 2 Siege für die deutschen Spieler an dem gesamten Tag. Und einer davon hat im direkten Duell stattgefunden für Lukas Wenig gegen Leon Weber. Ansonsten hat nur Jori Kofkens eine Partie gegen Samuel Price gewonnen. Ich muss jetzt nicht gesondert erwähnen, dass es natürlich keiner nach Riesa geschafft hat, aber das war schon sehr ernüchternd, Jan.
Ja, das ist klar, es ist schwer, da durchzukommen bei den neuen Qualifikationsmodi, aber es ist dann schon wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn man sieht oder ja, wie wichtig Erstrunden oder allein die Quali und dann Erstrundensieg auf der European Tour sein kann, dann ist es irgendwie noch mal bitterer. Also ich meine, wir hatten im letzten Jahr Nico Springer und Lukas Wenig, die ja relativ gut in den Qualifiern waren und in diese Lücke stößt im Moment nicht so richtig jemand und das führt dazu, dass zum Beispiel im Moment ja im European Tour Ranking ein Finn Behrens zum Beispiel vor einem Ricardo Pietrezco steht. Natürlich ist er zweimal durch die Host Nation Qualifier durchgekommen, aber hat eben, ich glaube, 4.000 Pfund im Ranking stehen, Ricardo 3.500 und es ist einfach wichtig, da aufs Tableau zu kommen.
Wer aufs Tableau gekommen ist für Riesa, das sind folgende Namen: Chris Landmann, Bradley Brooks, Tom Bissell einmal mehr, Kim Heibrechts, der es weiter brutal stark macht, Jeffrey Sparidans gewinnt im entscheidenden Match gegen Stefan Belmont, Madas Rasma, Keen Berry, Christo Reyes, Connor Scott und Charlie Manby. Und jetzt folgen dann die Namen für Kiel: Alan Suter, Ricky Evans, James Harrell, Jeffrey Deswan, Ian White, Jimmy van Srie, Sebastian Biewetzki, Justin Hood und 2 Deutsche, Lukas Wenig und auch Max Hopp. Und vor allen Dingen für den Maximizer freut mich das riesig, denn das hat sich jetzt über sehr viele knapp verpasste Qualifikationen regelrecht angebahnt.
Ja, ich finde, es ist hochverdient, weil Max da wirklich häufig Pech hatte und dann auch sogar mit dem Nachrücken ein paar Mal eng dran war. Und es passt zu der Form, die er dieses Jahr zeigt. Und für Lou eben, der im letzten Jahr doch so häufig die Quali geschafft hat, ist es auch schön und wichtig, dass es jetzt hier nochmal geklappt hat.
Und an der Stelle würde ich sagen, blicken wir dann jetzt auch auf die Premier League, auf das wöchentliche Premier League Update. Der Teil aus der Patreon-Folge am Freitag, aufgenommen mit dem Bildredakteur Luka Witschek. Bevor ich jetzt überleite, Jan, vielleicht dein kurzer Blick zurück auf den Premier League Abend aus deiner Sicht jetzt letzte Woche. Was war so für dich die größte Geschichte? War sicherlich dann Johnny Claytons Sieg, vierter Sieg in der 11. Woche, oder dann doch irgendwie das Ende der Niederlagenserie von Luke Littler?
Nee, ich finde tatsächlich, ich finde, also genau, einmal wie Luke Littler letzten Endes mit der Situation in Rotterdam umgegangen ist, fand ich dann doch überraschend souverän und gut. Klar, die Holländer haben ihm auch den Gefallen getan, sich schnell aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Dann muss ich sagen, Johnny Clayton in dieser Premier League Saison, das ist einfach schon faszinierend, wie er da Sieg an Sieg reiht. Und das waren so meine Highlights. Gut, und ich denke, jetzt hast du meine Meinung hier nochmal gehört. Ich denke, dann können wir jetzt auch hören, was du mit Luka Witschek besprochen hast.
Erstmal, bevor wir reingehen, Luka, wie hast du die Premier League, wie nimmst du sie in diesem Jahr insgesamt wahr? Also ist es eher eine der besseren Sorte oder findest du es eher langweilig? Wie ist es bei dir?
Ich habe seit Jahren so ein bisschen Probleme mit der Premier League. Dadurch, dass wir diesen neuen Modus haben mit den K.O.-Duellen, die sich dann relativ schnell wiederholen. Und dadurch entgeht mir meistens die Lust relativ schnell an der Premier League. In diesem Jahr ist es so ein bisschen umgekehrt. Ich habe den Anfang so ein bisschen verschlafen, ehrlicherweise. Und nach der WM ja fast so eine kleine Darts-Guckpause eingelegt. Aber jetzt so seit einigen Wochen bin ich dann doch eher intensiver drin und find's eine durchschnittlich solide Premier League-Saison. Also ich muss sagen, tabellarisch, können wir ja sicherlich auch gleich drüber sprechen, scheint ja schon fast relativ viel entschieden jetzt nach 11 Spieltagen. Was natürlich wieder ein bisschen dafür spricht, dass mein Interesse und vielleicht auch das Interesse der Fans so in den nächsten Wochen bis zum großen Finale in London dann auch ein bisschen abnehmen wird.
Ja, ich muss aber fairerweise sagen, dass mich die Premier League positiv überrascht, gemessen an den Erwartungen, die ich hatte, weil es ja zumindest so die ein oder andere Geschichte gibt und weil wir auch mit Johnny Clayton da einen klaren Tabellenführer aktuell haben, den wir alle nicht so auf dem Zettel hatten. Er hat jetzt auch im Siegerinterview hier von Rotterdam gesagt, dass ihn das schon getroffen hat, dass man gesagt hat, er ist so der klarste Favorit für Bottom of the Table, also für den letzten Platz. Und jetzt führt er die Tabelle an, kann jetzt schon ganz fest mit O2, mit den Playoffs rechnen im Mai. Und es ist bereits der vierte Titel hier bei 11 Nächten. Damit war ja überhaupt nicht zu rechnen, dass Johnny Clayton da jetzt derjenige sein würde, der das Ganze, ja, man kann sagen, dominiert.
Nee, absolut nicht. Also alles hat natürlich mit Luke Littler gerechnet, der natürlich weiterhin auf Platz 2 steht. Aber dahinter gab es sicherlich andere Kandidaten, die da irgendwie um die vorderen Plätze oder um den Platz ganz vorne hätten mitspielen sollen. Dass es am Ende Johnny Clayton ist, damit konnte man wirklich nicht rechnen. Was man natürlich sagen muss, man hat so das Gefühl jetzt auch, wenn man auf den heutigen Abend blickt, dass man so den alten Johnny Clayton wieder sieht, wie er dann auch vor ein paar Jahren die Premier League tatsächlich gewonnen hat. Hat sich auch so ein bisschen durchgemogelt heute irgendwie durch seine Spiele. Und ich finde, das passt einfach ganz gut zu der Art und Weise, wie Johnny Clayton erfolgreich Dart spielt. Und mich freut es total, weil es ein super sympathischer Mensch ist. Wir hatten ja auch das Vergnügen, vor ein paar Wochen zusammen in Berlin zu sitzen, bei Media Day ihn da auch sprechen zu können. Und ich fand das mit einer der angenehmsten Gespräche an dem Tag. Deswegen freut es mich total für ihn. Aber ich gebe dir recht, rechnen konnte man damit vor der Saison nicht wirklich. Von daher sicherlich eine schöne positive Überraschung dieser Premier League-Saison.
Du hast es bereits erwähnt, also es waren jetzt nicht nur Champagner-Darts hier am 11. Abend, sondern es waren auch dreckige Siege dabei, vor allen Dingen im Halbfinale gegen Josh Rock. Ich würde sagen, das mit Abstand beste Spiel war das erste gegen Michael van Gerven, was er 6-2 ziehen kann gegen einen MVG, der selbst so 97 gespielt hat. Also das war jetzt auch kein Off-Match vom Niederländer, aber er gewinnt das sehr souverän. Und dann hat er gegen Josh Rock auch ein bisschen Glück, beziehungsweise macht er natürlich in den entscheidenden Momenten dann auch genau das Richtige und kann sich dann auch mal so ein paar Minuten Auszeiten nehmen, ne, in den Legs, die er eh nicht gewinnen musste, um es so auszudrücken. Das Finale allerdings fand ich dann, also nach dem 0-2 und Littler verpasst das 0-3 aus Sicht von Johnny Clayton, also das ist dann natürlich auch etwas, das schaffen nicht viele Spieler. Ich finde, Johnny Clayton ist halt so ein perfekter Comeback-Spieler, weißt du? Also ich finde, es gibt wenig Spieler, die aus der Situation, wenn sie gar keine Punkte mehr brauchen und so, wo man aber immer das Gefühl hat, da geht noch was. Und Johnny Clayton ist halt so ein Typ, selbst wenn es jetzt nicht die 1A-Form ist.
Absolut. Ich finde, den Unterschied zwischen Clayton zum Beispiel und anderen Spielern wie MVG und Price ist halt auch diese Körpersprache. Also ich weiß nicht, ob du das bei MVG im ersten Spiel gesehen hast, der verpasst irgendwie einen Dart und beißt sich dann in den Finger. Und Price fängt dann an, wieder mit seinem Kopfschütteln oder seinen so ein bisschen ironischen Gesten, wenn es da mal nicht läuft. Und ich finde, bei Clayton merkt man das überhaupt nicht. Also der bleibt einfach bei sich, der ist fokussiert, der feiert seine 180er ab mit seinem klassischen Finger. Und da passiert nicht viel Negatives bei ihm. Und ich glaube, genau das ist diese Stärke, die ihm dann auch solche Comebacks ermöglicht, wie jetzt im Finale gegen Littler. Wobei man natürlich auch sagen muss, Doppelquote, ich habe es mir nochmal notiert, unter 27% bei Littler. Das sieht man von ihm auch nicht so häufig. Vielleicht in den letzten Wochen auch mit dieser Fan-Thematik etwas häufiger als sonst. Aber da hat er natürlich auch profitiert. Und im Halbfinale gegen Josh Rock gleichermaßen, der, glaube ich, auch 25% spielt, so auf Doppel ungefähr. Aber ja, guter Comeback-Spieler, Johnny Clayton, auf jeden Fall.
Wo wir schon Luke Littler jetzt angesprochen haben, lass uns auch mal seinen Abend kurz Revue passieren. Also es war ein schwieriges Auftaktmatch gegen Gervin Price, einfach wegen der Gesamtsituation, ne? Also er wird dann schon auch wirklich bei jedem Wurf ausgebuht, schon bei den neuen Practice-Darts, habe ich extra drauf geachtet. Hat ja dann auch sich entschieden, kein Abklatschen zuzulassen beim Walk-On, war sehr, sehr fokussiert, sehr innige Umarmung mit seiner Freundin. Und ansonsten, ja, war das so... Ich sag mal, Scheuklappen auf und dann aber auch geliefert, ne? Also Luke Littler hat's ja gut gemacht, vor allen Dingen im Halbfinale, muss man sagen, gegen Luke Humphreys.
Ja, er wurde tatsächlich schon beim Einspieler ausgepfiffen, der quasi vor dem eigentlichen Walk-On lief. Also da ging das schon los und dann bei jedem Wurf, hast du recht, hat er sich angesichts der letzten Wochen sicherlich auch durchaus selbst zuzuschreiben. Er hat es dann geschafft, sportlich das Publikum zu silenzen zwischendurch, das stimmt. Gegen Humphreys hat er die Tür für Pfiffe dann nochmal so ein bisschen aufgemacht, als er wieder anfing mit seinen Gesten, ruhig, ruhig. Er hat vor dem Start des Abends im Interview gesagt, er wollte eigentlich no reaction zeigen, also keine Reaktion. Das ist ihm da wieder nicht ganz so gut gelungen. Er hat auch nach dem verlorenen Finale, als er von der Bühne ist, nochmal ganz kurz gestoppt, hat dem Publikum so applaudiert. Also es waren wieder so Kleinigkeiten, wo er sicherlich das Publikum ja dann auch nochmal zusätzlich gegen sich aufgebracht hat. Aber sportlich fand ich den Abend von Luke Littler ja durchaus überzeugend, gerade als Reaktion auf diesen 84 Average, den er da letzte Woche gegen Stephen Bunting fabriziert hat. Das war wieder heute weitestgehend der alte Littler, auch wenn er am Ende dann so ein bisschen Doppelprobleme hatte.
Er steht jetzt bei 24 Punkten und das ist ja so eine Art magische Hürde in der Premier League, wenn man auf die vergangenen Jahre schaut, also 24 Punkte, die sollten dann auch reichen, aber es ist ja auch gar keine Frage, ist gar kein Thema, Luke Littler wird ja jetzt nicht 5 Wochen in Folge eine Null einfahren, von daher auch Luke Littler wird dann in London am Start sein. Was mich noch interessieren würde, deine Sicht auf die Dinge jetzt gegen Johnny Clayton, 4. Spiel in der Premier League, 3. Mal verloren, auch 2 klare Niederlagen zu Anfang der Saison, ich glaube einmal 6-1, einmal 6-3, das ist ja schon keine Littler-typische Bilanz gegen irgendeinen Spieler, ne? Also bahnt sich da vielleicht so ein neuer Angstgegner an oder würdest du sagen, das ist eigentlich jetzt ja schon so ein statistischer Zufall?
Ich glaube kaum, dass Luke Littler irgendeinen Angstgegner hat, aber was man vielleicht sagen muss, was auch gerade in der TV-Übertragung, die ich verfolgt habe, Thema war, ist, dass Johnny Clayton sich einfach, glaube ich, nicht so wirklich darum schert, wen er da spielt und ob das jetzt Luke Littler ist oder irgendwer anders. Und ich glaube, dass das zum Beispiel Gervin Price, der jetzt übrigens das 7. Mal in Folge hintereinander gegen Littler verloren hat, ich glaube, dass der so eine Statistik im Kopf hat und das dann auch vielleicht sich ein bisschen auswirkt. Und ich glaube, dass Johnny Clayton einfach auf die Bühne geht und Dart spielt und dass ihn das überhaupt nicht juckt. Und dass das vielleicht der Vorteil ist, warum er derjenige aktuell ist, der Littler vielleicht öfter mal schlagen kann als die anderen.
Wir kategorisieren natürlich die Spieler immer so ein bisschen in Gewinner, Verlierer und vieles dazwischen. Würdest du sagen, neben Johnny Clayton natürlich und auch Luke Littler, wo man jetzt, da bin ich bei dir, nach den 2 letzten Abenden auch über einen guten Abend sprechen muss, dementsprechend auch einer der Gewinner. Würdest du sagen, es gibt noch einen weiteren Spieler, der in der Kategorie zurecht landet jetzt nach Rotterdam oder gibt es eigentlich sehr viele
Sorgenkinder gerade.
Es gibt sehr viele Sorgenkinder. Ich finde, Luke Humphries hat es nicht schlecht gemacht. Dadurch, dass er jetzt die letzten Wochen wirklich nicht performt hat, ist der Einzige, so der aus diesem hinteren Mittelfeld ein Spiel gewonnen hat, wenn man da Josh Rock mal ausklammert, der ja am Tabellenende steht, hat den Abstand auf Michael van Gerwen auf Platz 4 so ein bisschen verkürzt. Muss man mal schauen, wie es ihm die nächsten Wochen ergeht. Ich fand ihn, wie gesagt, zuletzt sehr, sehr underperformed. Auch jetzt unter der Woche, glaube ich, erste Runde Players Championship gegen Christian Kist ausgeschieden. Also so total untypisches Ergebnis für Luke Humphries. Aber nee, ansonsten gibt es ehrlicherweise gerade so ab MVG abwärts in der Tabelle sehr, sehr viele Sorgenkinder, muss man ganz klar so sagen.
Ja, für Humphries wirklich noch das Beste, dass dann die direkten Konkurrenten dort verloren haben, weil so kann er sich vielleicht ein bisschen weniger ärgern über eine erneute Niederlage gegen Littler, was ich interessant finde. War jetzt das dritte Duell der beiden. Alle Spiele in dieser Premier League-Saison gehen über die volle Distanz. Zweimal Littler gewonnen, einmal Humphries. Und ebenfalls ganz besonders interessant, sieht man auch sehr, sehr selten, aber finde ich mal erwähnenswert, wenn ich mir die Stats anschaue, waren alle auf Humphries Seite in diesem Spiel gegen Littler. Average 180er, 140 plus, 100 plus, Checkouts, High Finishes, höchster Checkout. Und dann verliert das trotzdem. Also man hat manchmal das Gefühl, er kann alles machen, aber am Ende laufen die Spiele gegen Littler in 90% der Fälle gleich. Sie sind hochklassig, sie gehen lange, aber Littler gewinnt dann doch.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Humphries vielleicht teilweise Angst hat, gegen Littler zu gewinnen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Humphries sich ein bisschen zu gut vielleicht mit Littler auch versteht. Er ist ja auch einer der wenigen, der ja zwar auch mal ihm eine Kampfansage gemacht hat vor der WM, aber doch eigentlich immer sehr, sehr freundlich war im Umgang. Und ja, vielleicht ist da auch so eine kleine Blockade, einfach wenn es dann gegen Littler in die Sider geht.
Angesprochen hast du auch schon Josh Rock. Ich denke, aber auch da sind wir uns einig, der kann jetzt nicht in die Gewinnerkategorie, weil dafür braucht er jetzt mal ja eigentlich einen Tagessieg, zumindest mal ein Finale. Positiv aber aus seiner Sicht nach diesen reihenweise Erstrundenniederlagen zum vierten Mal in Folge jetzt zumindest das erste Spiel gewonnen. Klar gewonnen gegen Stephen Bunting in einem hochklassigen Duell. Und ja, gegen Johnny Clayton muss das eigentlich auch ziehen bei den Stats, ne?
Ja, absolut. Für mich das Spiel des Abends gegen Stephen Bunting, so vom Niveau her. Beide, glaube ich, zwischendurch so 110, teilweise 114 im Average. Am Ende, glaube ich, so knapp über 100 dann. Aber ja, Josh Rock hätte einen Tagessieg gebraucht und wahrscheinlich auch noch ein, zwei weitere in den nächsten Wochen, wenn er noch ein ernsthaftes Wörtchen um die Playoffs mitreden will. Deswegen kein Gewinner, kein Verlierer. Vielleicht auch, das wäre ein bisschen zu hart nach der Woche, aber ich glaube, Josh Rock und die Playoffs, das können wir uns abschminken für diese Saison.
Was ist Gervin Price? Wie ist der einzuschätzen oder zu bewerten nach diesem Abend? Ich meine, zumindest tabellarisch jetzt nicht sonderlich viel passiert.
Genau. Und er hat nichts gepostet. Zumindest habe ich noch nichts gesehen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen bei ihm, wenn er sich nicht über die Halle, die Temperaturen oder den Gegner beschwert. Ja, ich glaube, da sieht es ganz gut aus, dass er es schafft. Auch jetzt die letzten Spieltage vielleicht nicht ganz so überzeugend, aber in der Tabelle ist nichts passiert. Von daher glaube ich, auch da, wie Humphries vielleicht auch mit dem blauen Auge nochmal davongekommen, dass da die hinter ihm liegenden nicht in Serie weit gekommen sind, sondern das Finale am Ende Clayton gegen Littler hieß und damit die vor ihm stehenden, die sich die Punkte geholt haben.
Ich denke, Einigkeit wird es geben bei der Bewertung der drei übrigen Spieler, Bunting und die zwei Lokalmatadoren. Erstmal Stephen Bunting, ich denke, können wir schnell machen, beteiligt an einem Top-Match, aber irgendwie, das ist auch Stephen Bunting in der Premier League. Er verliert halt reihenweise diese Spiele und spielt es average-technisch so häufig, so unfassbar gut. Ich meine, letztes Jahr wäre auch unter den Top 4 der Average-Liste gewesen, ist er aktuell auch, aber ist nicht in der Nähe der Playoffs.
Ja, also Stephen Bunting hat ein super Match geliefert, aber wie du sagst, es läuft halt dann irgendwie am Ende gegen ihn. Spielt 104 im Average am Ende, aber läuft dann halt wieder in den Gegner, der die ersten vier Legs jeweils mit dem ersten Dart checkt. Also da stehst du auch als Gegner dahinter und machst nicht viel. Pech in dem Fall für ihn, aber ja, ich glaube da auch in Richtung Playoffs wird's da sehr, sehr schwer.
Dann kommen wir zu den beiden Niederländern. Gian van Veen mit seinem Debüt in Rotterdam geht raus gegen Luke Humphries im zweiten Spiel mit 2-6. Ich habe wirklich sehr mit Van Veen mitgefiebert, muss ich fairerweise sagen, weil ich unbedingt das Halbfinale gegen Littler sehen wollte. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich das noch weiter aufbaut. Aber Luca, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich sehe ja die Gefahr, dass das Ganze noch so weiter runtergedimmt wird, dass das dann gar nicht so tasty wird, wenn die beiden erstmals wieder aufeinandertreffen.
Ja, aber noch, muss ich ja sagen, glaube ich da schon dran, weil die Aussagen in den letzten Tagen, die haben es ja wieder angestachelt. Also ja. Littler, der jetzt irgendwie das zu Van Veen zurückgibt und sagt, irgendwie er hätte sich respektlos verhalten, weil er die Darts da irgendwie weggelegt hat in der Szene in Manchester und sucht den Fehler überhaupt nicht bei sich. Auch dass er zugibt, dass er ihn als Crybaby bezeichnet hat nach dieser Szene, finde ich ganz komisch. Van Veen, der aber zurückschießt und sagt, ich bleibe bei meiner Meinung. Also ich glaube, noch gibt es diese Spannung zwischen den beiden, die man dann auch vielleicht auf der Bühne sehen würde, wenn es zum Duell kommt. Ich gebe dir aber recht, es muss jetzt bald zum Duell kommen, weil in 3 Wochen redet da, glaube ich, dann doch wieder niemand drüber. Bis dahin haben wir 4 andere Geschichten.
Also es ist so, in Liverpool nächste Woche wäre es frühestens tatsächlich im Finale möglich. Und bei den Nächten danach, Aberdeen, Leeds, Birmingham auch. Also dementsprechend, da muss ein bisschen was passieren, damit wir dieses Duell bekommen, zumal Luke Littler ja sonst auch keine Turniere spielt derzeit. Vielleicht sportlich bei Gian Van Veen da ein paar Sätze zu. Ich hab schon das Gefühl, irgendwie nach gutem Start, dann kam natürlich so eine Bremse da rein und die wurde halt verstärkt durch diese Nierenstein-Geschichte. Und er wirkt irgendwie nicht mehr so befreit aktuell. Also als wäre er so ein bisschen in so einer kleinen Delle gerade drin.
Er hat auch, glaube ich, nochmal vor dem Abend irgendwie gesagt, dass er auch noch nicht ganz fit ist, gerade wenn es dann abends zu den späten Spielen kommt, dass er da auch noch zu kämpfen hat nach dieser Nierenstein-Geschichte, was natürlich auch total verständlich ist. Ich meine, das ist jetzt, wie lange ist es her? 4 Wochen oder so. Dass man da noch nicht wieder bei 100% ist, ist auch klar. Und dann geht's da halt dann auch schnell. Und ich muss auch sagen, so schön dieses Heimspiel in Rotterdam ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen Druck. Ich meine, Van Veen hat auch zugegeben, saß da selbst als Fan vor ein paar Jahren noch im Publikum, hat das alles aufgesaugt und ja, wollte das jetzt auch auf der Bühne genießen und konnte das irgendwie auch nicht so richtig. Zumal, und das gehört auch zu diesem Abend, vom Publikum auch nicht so wirklich was kam. Also ich fand das Publikum in der Premier League, gerade in Rotterdam, was immer so als legendäre Orange Army irgendwie verkauft wird, fand ich echt schwach heute. Und da konnte Van Veen auch überhaupt nicht profitieren.
Ja, und das gilt auch für seinen Landsmann, für Michael van Gerven. Und da haben wir auch jetzt eine Statistik am Start, die echt nicht so gut ist. Denn es war die 5. Niederlage in Folge für Michael van Gerven in Rotterdam. Joe Cullen, Nathan Aspinall, Luke Humphreys, Stephen Bunting, Johnny Clayton. Das sind die 5 Spieler, die ihn jetzt zuletzt in Folge geschlagen haben. Und der letzte Sieg eben 2022 gegen Johnny Clayton. Tatsächlich im Halbfinale damals, im Viertelfinale Michael Smith geschlagen und im Finale dann gegen Joe Cullen verloren. Und dementsprechend echt eine Niederlagenserie, die man jetzt so auch gar nicht erwarten würde, ne? Weil ich meine, er hat jetzt auch letztes Jahr World Series Finals in Amsterdam gewonnen, also er kommt ja eigentlich mit dem Druck klar.
Also ich finde, das ist die kurioseste Statistik des Abends, dass Michael van Gerven vom heimischen Publikum 5-mal in Folge verliert, 4-mal in Folge in einem Viertelfinale, also das passt überhaupt nicht, aber auch in dem Spiel sage ich gegen Clayton, das Publikum war da auch überhaupt nicht da. Also stand da dann auch schnell 2-5 und oder 1-5 und dann kam das nochmal so ein bisschen, als Michael van Gerven zum 2-5 checkt, aber.
War ein High-Finish auch. Ich glaube, er hat ja, das muss man auch sagen, er hat ja angefangen mit einem High-Finish. War ja eigentlich perfekter Start, ja, um so ein Publikum auch in Gang zu bringen mit den 122. Absolut. Aber hat nicht sollen sein.
Absolut. Ich hatte immer das Gefühl, das Publikum war so zum Anfang der Spiele da. Also auch, sei es mit den Pfiffen gegen Littler bei jedem Wurf oder dann auch bei Van Veen oder Van Gerven. Und dann irgendwie nach 1-2 Lecks ist es total eingeschlafen und ja. Van Gerven konnte das auch nicht aus seiner eigenen Kraft sozusagen dann lösen heute.
Gucken wir auf die Tabelle. Also Clayton mit 29 klar vorne, Littler 24 sollte die Playoffs auch safe haben. Price 19, da bin ich bei dir. Der wird auch noch die nötigen Punkte holen. Ich sag mal, wenn er einen Tagessieg holt, ist er eh safe. Aber ja, 2-3 Siege noch, dann wird er auch am Start sein in London. Van Gerven, da wird's dann spannend, 16 Punkte, Humphreys 13, Van Veen 12, Bunting 11, Rock 8. Also ganz wild wäre natürlich, wenn Stephen Bunting zum Beispiel jetzt mal in Liverpool nächste Woche sein Heimspiel gewinnen sollte. Und der könnte das Ganze auch noch aufmischen. Also es ist jetzt wirklich um diesen 4. Platz sehr eng, aber ansonsten ist auch schon sehr, sehr viel entschieden natürlich.
Ja, Ich glaube, die ersten drei Plätze sind relativ sicher. Clayton sowieso. Littler kann man, glaube ich, auch gratulieren. Price wird es auch machen. Und dann, wie du sagst, dieser Kampf um Platz 4 wird sicherlich nochmal spannend. Nächste Woche Van Gerven fast eine Pflichtaufgabe im Viertelfinale gegen Josh Rock. Auch wenn der jetzt die letzten 4, sagtest du ja, glaube ich, in Folge gewonnen hat im Viertelfinale. Aber ich glaube, wenn er das gewinnt, dann steht er bei 18 Punkten und dann reden wir schon deutlich entspannter von einem vierten Playoff-Platz für Michael Van Gerven, weil wenn ich mir die Paarung angucke, spielt Luke Humphries auch gegen Luke Littler. Aktuell sehe ich das überhaupt nicht, dass Humphries da das irgendwie ziehen kann. Und Van Veen spielt gegen Gervin Price und auch Price will da sicherlich die letzten Punkte holen, die ihm irgendwie fehlen. Bunting spielt sowieso gegen den Tabellenführer Clayton, auch das wird schwer. Also ich glaube, nächste Woche bietet sich quasi die Chance für MVG, da schon mal für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen.
Ja, ich glaube auch, es könnte ein MVG-Spieltag werden und ich sehe bei Luke Humphries auch ein bisschen die Gefahr, beziehungsweise ich sehe nicht das Vertrauen, dass er irgendwann dann echt doch diesen Tagessieg holt. Also Wayne Mardell hat gesagt, in keiner Welt gibt es im Premier League 16 Spieltage und nicht einen Wochensieger Luke Humphries. Aktuell ist es nach 11 Spieltagen der Fall, aber ich habe schon das Gefühl, dass Humphries jetzt auch mal zeitnah irgendwie fette Punkte machen muss, weil ich nicht sehe, dass er irgendwie die letzten 2 Abende gewinnt oder so, so in Folge. Das glaube ich nicht, dass er dann so mit diesem Monsterdruck da umgehen kann und dann so aus der Kalten nach oben schießt. Also ich glaube, Humphries muss jetzt in den nächsten 2, ja maximal 3 Wochen auf jeden Fall irgendwie mal einen Schlag setzen.
Ja, das passt nicht zu seiner Form, was du gerade beschrieben hast, dass er irgendwie die letzten beiden Spieltage gewinnt. Da gebe ich dir recht. Also das würde mich auch wundern. Ich könnte mir vorstellen, dass Humphries aber auch einer ist, der sich vielleicht mit so 3 Halbfinals und 2 Finals irgendwie noch durchmogelt in den nächsten Wochen. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber ich glaube, so ein Finale würde ihm ganz gut tun nächste Woche. Ich sehe es nur nicht, weil er gegen Littler spielt. Das ist
soweit Gefühl. Also das Premier League Update aus dieser Woche. Und wir kommen jetzt gleich natürlich auch nochmal im Ausblick ganz kurz zu sprechen auf das, was da folgen wird. Am Donnerstag, Woche Nummer 12, dann in Liverpool. Bevor wir das machen, aber natürlich müssen wir auch noch die Frage der Woche aus der letzten großen Folge auflösen. Und zwar war die Frage, Transfrauen von Frauenwettbewerben ausgeschlossen. Ist das richtig? Ja oder nein? Über 800 haben mitgemacht bei uns bei Instagram. Freuen wir uns sehr über die Beteiligung. Wir freuen uns auch sehr, dass die meisten Wortmeldungen, ausdrücklich will ich betonen, nicht alle, dass die meisten Wortmeldungen wirklich einigermaßen konstruktiv waren und das sicherlich auch konstruktiver als in so manch anderer Community bei dem Thema. 65% halten die Entscheidung für richtig und dementsprechend haben wir hier so knapp unterhalb der 2/3-Mehrheit das Votum getroffen. Wundert mich jetzt auch nicht zu sehr, also ja, die Darts-Bubble ist ja dann doch recht konservativ, ist auch soweit okay. Wie gesagt, sobald es irgendwelche Kommentare sind, die natürlich irgendwie zielgerichtet sind und nicht irgendwie jemanden diskreditieren oder gar beleidigend werden, ist das ja auch alles völlig okay. Und ich fand, das war ein durchaus interessantes Ergebnis. Jan, wollen wir dann jetzt die neue Frage der Woche in den Äther blasen? Aus meiner Sicht bietet sich nicht so richtig krass an jetzt nach diesem konkreten Wochenende. Deswegen wäre mein Vorschlag, wer ist aktuell der zweitbeste Spieler der Welt? Ich habe es anfangs schon mal kurz erwähnt, dass da ja aktuell so ein offenes Rennen entbrannt ist. Bevor wir das jetzt an die Community geben, was würdest du spontan sagen? Gibt es da einen oder wenn du dich entscheiden müsstest, wer ist es?
Dann gehe ich mal mit dem, was ich gerade zu Rotterdam gesagt habe. Eigentlich von dem, wie zuletzt performt wird, würde ich mich entscheiden zwischen Johnny Clayton und Wessel Naiman mit seiner überragenden Pro-Tour-Form. Die beiden kommen für mich im Moment an zweiter Stelle.
Schreibt uns eure Meinung gerne bei Instagram. Wir veröffentlichen da im Laufe der Woche einen Post oder ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Spotify-Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr da dabei seid, gerne auch die 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen. Das würde uns extrem freuen. Und wenn ihr noch nicht auf Folgen oder Abonnieren geklickt habt, macht das doch bitte auch ganz gerne. Und an der Stelle, wie angekündigt, auch noch der Ausblick von uns beiden jetzt ganz frisch auf Liverpool, auf das Stephen Bunting-Heimspiel. Wir haben folgenden Auftakt mit Van Veen gegen Price, danach eben Bunting gegen Clayton. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es Bunting gewinnt, irgendwie vor heimischem Publikum bei Clayton. Also ich will nicht sagen, da ist die Luftrausgefahr da, aber da ist die Luftrausgefahr dann irgendwann naturgemäß da, weil es geht jetzt eigentlich für den um nicht viel. Er ist schon längst qualifiziert für die O2, für die Playoffs, also vielleicht ist es ein Bunting-Abend. Danach Josh Rock gegen Michael van Gerven. Rocky die letzten 4 Wochen immer zumindest das Viertelfinale gewonnen und aus meiner Sicht wird aber natürlich alles in den Schatten gestellt von der letzten Viertelfinalpartie, Humphreys gegen Littler. Es ist eine Partie, die wir seit Jahren zu häufig sehen, aber jetzt ist zumindest sportlich Würze drin, ne? Luke Humphreys braucht hier eigentlich zwingend den Sieg.
Luke Humphreys braucht eigentlich zwingend fast eine Finalteilnahme. Der muss jetzt hier liefern. Ich glaube, sonst schwimmen ihm da die Fälle langsam davon. Und von der Auslosung her, wenn er denn die Hürde Littler bezwingt, könnte dann ja auch noch was gehen und das Finale möglich sein. Ich würde aber tatsächlich, ich würde denken, dass entweder Bunting oder Price den Abend gewinnen. Ich sehe auch bei Clayton, ich glaube, diese Woche war sehr anstrengend, Premier League, dann hat er ja noch eine Gala in Neu-Ulm, glaube ich, gespielt, dann jetzt rüber nach Sindelfing. Wer weiß, wie er durch den britischen Zoll kommt, wenn es zurückgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Woche relativ platt ist und eben auch nicht so ganz den großen Erfolgsdruck hat.
Ja, Bunting auch ein fairer Call. Wie gesagt, ich gehe dann ausnahmsweise mal mit Luke Littler. Ich glaube, jetzt ist er mal wieder an der Stelle und wird natürlich stilecht mit 6-5 gegen Luke Humphreys gewinnen und danach auch die zwei folgenden Partien für sich entscheiden. Nächste Woche, Montag, Dienstag, geht es dann auch rankingtechnisch weiter. Pro Tour 11 und 12, also Players Championship Turniere in Milton Keynes 11-12. Und am Wochenende zuvor macht noch die Nordic Baltic Tour einen Stopp in Finnland. Die Neuseeland Tour ist wieder am Start. Alles natürlich Randthemen im Vergleich zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und dann gibt's die 9 Folgen im folgenden Rhythmus. Freitag Patreon-Folge exklusiv dort. Kommende Woche geht's dann Mittwoch wieder in den Start mit Checkout und der Proto-Analyse. Jan, hat wie immer Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir haben alles kurz und bündig wie möglich besprochen vom Wochenende, oder?
Ja, ich denke auch. Also ich hatte auch Spaß und bin aber dann jetzt auch froh, wenn es ab ins Bett geht. Es steht eine arbeitsreiche Woche vor uns und für mich am Donnerstag ja nicht die Premier League, sondern ein Pokal-Halbfinale im Fußball, dem ich beiwohnen werde.
Hast du noch was gesagt? Ey, Fußball ist aktuell ein ganz schlechtes Thema. Naja, also ich hätte mich gewünscht, dass Nico Springer vielleicht einen etwas schlechteren Abend hätte als das jetzt der Fall war. Und damit gehen Grüße raus an Mainz 05, die meiner Mannschaft Borussia Mönchengladbach hier, aber durch unsere eigene Dämlichkeit hier zwei ganz wichtige Punkte geklaut haben. So, und das soll genug Fußball gewesen sein für diese Woche hier bei Checkout. Danke fürs Zuhören, danke euch da draußen, danke dir, Jan. Bis bald, macht's gut.
Ciao.